Seit Anfang des Jahres predige ich ja immer wieder über das Leben Davids. Und die Bibel, die gibt an dieser Stelle sehr viel her. Und das ist auch kein Wunder, weil David eine der wichtigsten Personen des Alten Testamentes ist. Und dabei darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das Alte Testament für die Juden nicht nur ihre heilige Schrift ist, sondern zugleich auch ihr Geschichtsbuch. Wenn ich dann in unserer Geschichte nach Gestalten suche, die von der Bedeutung her mit David verglichen werden können, dann lande ich bei Karl dem Großen oder bei Barbarossa ungefähr, so die Größenordnung. Und das ist aber auch, das ist ja für uns jetzt auch schon lange her. Und wenn ich so in die junge Geschichte schaue, vielleicht könnte man David am ehesten noch mit Konrad Adenauer vergleichen. Der schaffte nach dem Krieg und der Kapitulation den Neuanfang in Deutschland auf eine gute Art und Weise zu managen. Wobei Adenauer, der war 73 Jahre alt, also nicht so vital wie David. Das wurde dann erst von Joe Biden überboten, der mit 78 Jahren Präsident wurde. Aber David ist zugleich mehr als eine historische, politische Persönlichkeit. Und er ist bei allen Charakterschwächen, die er hat, und das wissen wir ja auch durch die Bibel, ist er auch ein geistliches Vorbild. Er wird in der Bibel als ein Mensch nach dem Herzen Gottes beschrieben. Nicht, weil er von seinem Handeln her ein besserer Mensch ist, sondern aufgrund seiner Beziehung zu Gott. Also David trifft ja viele Entscheidungen, mit denen Gott nicht einverstanden ist. Er geht sehr zweifelhafte Kompromisse ein, das sehen wir auch heute wieder. Aber er lässt nicht zu, dass sich seine Fehler auf Dauer zwischen Gott und ihn stellen können. Das ist faszinierend, wie uneingeschränkt David bereit ist, Fehler zuzugeben und den sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen. Also hier eine Illustration der Nathan-Geschichte. Und klar, bei der Persönlichkeit, da findet man auch die Parallelen zu der heutigen Zeit. Aber wenn man so im öffentlichen Leben schaut, wer ist bereit sozusagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, das war falsch. Das ist, kommt heute auch nicht so oft vor. Vor den Ferien hatte ich darüber gesprochen, wie David zu den Philistern, den Feinden Israels, übergelaufen war. Und David hatte sich in der Situation nicht mehr anders zu helfen gewusst, da der israelitische König Saul ihm nach dem Leben trachte und hat sich mit seiner Guerillatruppe in der philistäischen Stadt Ziklag niedergelassen. Und eines Tages passiert und das, wovor David die ganze Zeit Angst hatte. Er wird von den Philistern aufgefordert, sich an einem Krieg gegen seine Landsleute zu beteiligen. Letzten Endes kommt es nicht dazu, da gibt es so einige philistäische Generäle, die ihm nicht vertrauen und die schicken ihn aus diesem Misstrauen und sagen, ey du, wir kämpfen lieber ohne dich. Und David macht sich nun auf den Rückweg nach Ziklag, das in der Zwischenzeit nicht oder nur unzureichend bewacht war. Und hier setzt unser Predigttext für heute an, 1. Samuel 30, 1 bis 25, nach der Übersetzung Neues Leben, lese ich in Auszügen. 3 Tage später, als David und seine Männer wieder in der Stadt Ziklag eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Amalekiter in das Südland eingefallen waren und Ziklag niedergebrannt hatten. Als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so erbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, sein Gott. Er sagte zum Priester Abjata, dem Sohn Ahimelechs, hol mir die Orakeltasche. Abjata brachte sie ihm. Dann fragte David den Herrn, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen? Und der Herr antwortete ihm, ja, setze ihnen nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Da machten David und seine 600 Mann sich auf den Weg. Und schon bald kamen sie zum Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. 200 von den Männern waren zu erschöpft, um den Bach zu überqueren. Deshalb setzte David die Verfolgung mit den restlichen 400 Mann fort. Einige seiner Männer fanden auf einem Feld einen Ägypter und brachten ihn zu David. Sie gaben ihm zu essen und zu trinken, weil er seit 3 Tagen und Nächten nichts getrunken und gegessen hatte. Er erholte sich rasch. Zu wem gehörst du und woher kommst du? Fragte David ihn. Ich bin ein Ägypter, der Sklave eines Amalekiters, antwortete dieser. Mein Herr hat mich vor 3 Tagen hier zurückgelassen, weil ich krank geworden war. Wir waren in das Südland der Kreter, in das Gebiet von Juda, in das Gebiet von Kaleb eingefallen und hatten gerade Ziklag niedergebrannt. Willst du mich zu dieser Räuberbande führen? Fragte David. Der junge Mann antwortete, wenn du mir bei Gott schwörst, dass du mich nicht töten und mich nicht meinen Herrn zurückgeben wirst, bringe ich dich zu diesen Räubern. Und so führte der Ägypter sie hin. Die Amalekiter aßen und tranken und feierten vor Freude über die reiche Beute, die sie bei den Philistern und im Gebiet von Juda gemacht hatten. Früh am nächsten Morgen, als es gerade hell wurde, überfiel David die Amalekiter und schlug sie in dem Kampf, der bis zum Abend andauerte. Keiner von ihnen entkam, bis auf 400 junge Männer, die auf Kamelen flohen. David bekam alles zurück, was die Amalekiter ihm genommen hatten, auch seine beiden Frauen. Nicht das Geringste fehlte, keiner von den Söhnen oder Töchtern, auch nichts von der Beute, die sie mitgenommen hatten. David brachte alles zurück. Er nahm alle Schafe und Rinder mit und seine Männer trieben sie vor den anderen Viehherden her. Das alles gehört David, es ist seine Beute, sagten sie. Als sie zum Bach Besor kamen und dort wieder auf die 200 Männer trafen, die zu erschöpft gewesen waren, um weiter mit ihnen zu ziehen, kam diese ihnen entgegen. David begrüßte sie freundlich, doch ein paar böse und nichtsnutzige Männer, die mit ihm gezogen waren, sagten, sie sind nicht mit uns gegangen, deshalb bekommen sie auch nichts von der Beute. Gib ihnen ihre Frauen und Kinder und lass sie gehen. Aber David antwortete, nein, meine Brüder, geht nicht so mit dem um, was der Herr uns geschenkt hat. Er hat uns bewahrt und geholfen, den Feind zu besiegen. Glaubt ihr, irgendjemand wird euch zustimmen, wenn ihr so etwas sagt? Jeder bekommt den gleichen Anteil. Diejenigen, die in die Schlacht zogen, bekommen genauso so viel wie diejenigen, die das Lager mit dem Gepäck bewachten. Alles soll miteinander geteilt werden. Dies galt auch weiterhin, denn David machte es zu einem gültigen Gesetz in Israel, das noch heute in Kraft ist. Ja, die Männer eines Dorfes ziehen aus in den Krieg, kommen zurück und finden ihr Dorf verwüstet und ihre Frauen und Kinder verschleppt. Im Text heißt es, da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen. Und mich berührt das nicht nur, weil der Krieg uns in den letzten 1,5 Jahren auf eine Art und Weise nahegekommen ist, wie ich es mir hätte träumen lassen. Und im Ukraine-Krieg sehen wir ja, dass so ein Szenario grundsätzlich auch heute vorstellbar wäre. 3 Tage hatte David mit seinen Männern zu Fuß ins Schlachtfeld marschieren müssen und 3 Tage wieder zurück. Jetzt brechen sie zusammen vor Trauer, vor Schmerz und sicherlich auch vor Erschöpfung. Und die Frage ist dann ja, aber warum wenden sie sich nun gegen David? Also was werfen sie ihm vor? Inwiefern könnte er Schuld daran tragen, dass die anderen kommen und die Stadt zerstören und das alles rauben? Das war doch vorher sicherlich allen klar, dass die Amalekiter ihre Feinde waren, dass die hätten kommen können. Und wenn David, wenn er in die Schlacht zog, trotzdem die Stadt unbewacht zurückgelassen hatte, dann geschah das doch nicht, weil er die Gefahr falsch einschätzte, sondern weil er die Verpflichtung hatte, ein bestimmtes Kontingent in der Schlacht zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt der Preis, den David für ein Leben in Sicherheit zu zahlen hatte. Aber auch das ist gerade der Vorwurf der Leute gegen David. Es war so, das Leben vorher, als David mit seinen Leuten in Israel gelebt hatte, da waren sie ja durch die ungerechtfertigten Nachstellungen von Saul gefährdet. Und David entzieht sich dem und läuft mit den Familienangehörigen zu den Feinden Israels, den Philistern über. Und das ist politisch klug, aber das Problem ist, dass er sich dadurch von einer Abhängigkeit von Gott in eine Abhängigkeit der Philister begibt. Und nun ist ihm sozusagen für seine Glaubensschwäche die Rechnung präsentiert worden. Also alles das, was sie sich jetzt in den Jahren zuvor aufgebaut hatten, in Ziklag, Familie, Wohlstand, alles das hat sich von einer knappen Woche in Luft aufgelöst. Und David ist daran schuld. Und zumindest sehen das seine Leute so. Und das ist der Grund, warum sie sich gegen ihn auflehnen und warum sie planen, ihn zu töten. Und das ist ja für uns heute auch die Frage, also nicht jemanden zu töten, aber die Schuldfrage. Warum hat sich dieses oder jenes Unglück in unserem Leben halt ereignet? Oder in dem Leben von Leuten, die einem nahestehen? Und dann natürlich auch die Frage, tragen wir oder diese Leute vielleicht an diesem oder jenem Schicksalsschlag eine gewisse Schuld oder Teilschuld? Die Frage wird in der Bibel immer wieder gestellt, an mehreren Stellen. Und wenn wir die ganze Bibel nehmen, dann gibt es keine eindeutige Antwort. Auf der einen Seite gibt es schon den Zusammenhang zwischen dem eigenen Handeln und den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Und das sagt uns ja auch der Menschenverstand, der Gesunde. Also, wenn ich morgen anfange, ein Bankräuber zu werden, weil ich hier nur noch eine halbe Stelle habe, dann ist die Chance recht groß, dass ich irgendwann dafür im Gefängnis lande. Und wenn ich mich dann bei Gott beschwere, warum er das zulässt, dann macht das keinen Sinn. Auf der anderen Seite wird aber auch in der Bibel an ganz vielen Stellen die Frage nach dem Warum zurückgewiesen, weil diese Frage Menschen bedrückt und anstatt ihnen zu helfen, sie noch weiter in die Krisensituation hineindrückt, weil ihnen zusätzlich zu dem Schmerz der Krise noch die Verantwortung dafür aufgeladen wird, dass die Lage so ist, wie sie ist. Der Bibel geht es darum, Menschen in dieser Situation eher darum deutlich zu machen, dass Gott sie nicht alleine lässt, dass Gott da ist. Die Bibel will Hoffnung vermitteln, egal wie verfahren die Lage ist. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Da finden wir ganz viele Zeugnisse, die uns sehr beeindrucken. Gott steht auf der Seite derjenigen, die von Menschen angefeindet und bedrückt werden. Bedingungslos. Und das zeigt uns in unserer Geschichte auch David. In der Vergangenheit hat er immer wieder auf Gott vertraut. Er hat immer wieder seine Nähe gesucht. Jetzt ist seine Heimatstadt zerstört, seine Familie ist verschwunden. Er kann nicht wissen, sind sie noch am Leben oder nicht. Was macht er jetzt? Er könnte in Selbstvorwürfen versinken. Wie konnte ich das nur machen, dass ich nach Ziklag gehe? Er könnte auch Gott einiges vorwerfen, könnte sagen, Mensch, ihn anklagen. Aber was soll das, Gott? Ich diene dir doch immer treu. Warum ist das jetzt passiert? Es ist eine Katastrophe, das ist klar. Und eine Katastrophe ist immer eine Situation auf das Messer schneide. Sie bringt entweder das Schlimmste in uns zum Vorschein, so wie bei den Männern Davids, oder das Beste, wie bei David. Und bei David ist es so, dass mitten im Chaos der Wehklage, des Zorns, der Verbitterung, so mitten in dieser dunklen Wolke, so von Mordabsichten, finden wir einen ganz knappen Satz im Text. David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, sein Gott. David fängt an zu beten. Er betet Gott an. Also ich glaube nicht, dass ihm das leicht gefallen ist. Seine äußere Welt ist zusammengebrochen. Trotzdem findet er Zuflucht bei Gott, in seiner Beziehung zu Gott. Und dort findet er auch seine ursprüngliche Identität, seine Grundlage wieder. Und genau dieses Unerwartete macht das Leben Davids für uns so spannend und macht David für uns zu einem Vorbild. Also nicht, dass er so irgendwie seinen Weg voller Kompromisse und Halbheiten geht, sondern dass er in der Krisensituation sich wieder auf Gott ausrichtet. Und das Erstaunliche ist, dass er nun mitten in der Katastrophe, wirklich als er ganz tief unten ist, plötzlich wieder seine innere Freiheit wiederfindet. Also er hatte 16 Monate in Diensten des an sich feindlichen Königs gestanden und jetzt findet David wieder zu Gott zurück. Jetzt ist er in der Lage, sich nach ihm auszurichten, auf ihn zu hören und ihm gehorsam zu sein. Und zusammen mit dem Priester Abjatar bekommt er im Gebet eine Antwort. Ja, setze ihn nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Und es ist dann sehr beeindruckend, wie David es schafft, die Männer wieder hinter sich zu vereinen, indem er einen Weg aufzeigt, in dem man gehen kann. Etwas, was man machen kann, den nächsten Schritt, den man gehen kann. Die Frage nach dem Warum ist damit nicht beantwortet. Also nicht die Frage, wer jetzt daran Schuld hat. Und es ist auch noch nicht sicher, ob sie tatsächlich Erfolg haben. Aber es ist erstmal klar, wo der nächste Schritt hingeht. Ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist das auch oft so, dass wir oft nicht mehr wissen als die Männer Davids. Ganz oft ist es so, dass wir immer nur den nächsten Schritt sehen. Und wir möchten natürlich auch immer gerne das wissen, was die Männer gerne wissen wollen. Wem man für den aktuellen Missstand halt verantwortlich machen kann, ob der Weg, der angesagt ist, Erfolg hat. Manchmal wird uns Gott eine Antwort geben. Oft geht es uns so wie David und seinen Leuten. Die müssen sich entscheiden, ob sie in ihrem Groll auf David bleiben oder ob sie der Hoffnung folgen, die er vermittelt. Und das ist ja nicht so einfach, wie es sich jetzt vielleicht anhört, nach dem Motto, da sagt einer, komm, wir machen das und dann schreien alle Hurra und laufen los. Also, denn wir dürfen nicht vergessen, die Truppe war bereits 6 Tage unterwegs und nicht nur 100 Meter vom Parkplatz noch in Sichtweite, sondern 3 Tage zum Kampfort und dann 3 Tage wieder zurück. Also zweimal knapp 200 Kilometer mit voller Kampfmontur, also nicht mit schön leichten Wanderstiefeln, sondern die haben alles mitgetragen. Waffen irgendwie, die hatten nicht solche tollen luftgepolsterten Sohlen. Und das ist noch nicht die optimale Ausgangsposition, wenn es darum geht, amalekitischen Plünderern nachzujagen. Die sind erschöpft, die sind demoralisiert von der Zerstörung der Stadt und die misstrauen David. Aber sie gehen mit. Und David schafft es, seine Truppe wachzurütteln und es geht wieder los. Wieder mit voller Kampfausrüstung, wieder ein Gewaltmarsch. Und wie anstrengend ist das, wird nach 25 Kilometern deutlich. Und da erreichen sie den Bach Besor. 200 Mann, 1/3 der Kämpfer Davids sind zu diesem Zeitpunkt völlig erschöpft und unfähig weiterzugehen. Und ich vermute mal, das war wahrscheinlich ähnlich wie hier auf der Wanderung, dass sich das wahrscheinlich auch schon vorher angedeutet hat. Ne? Dass die schon rumgemosert haben, sagen, ah, wir können nicht mehr. Und jetzt drücken sie sich so aus, wir können keinen Schritt mehr gehen, wir können nicht mehr und wir wollen auch nicht mehr. Wir haben genug. Und das ist ja schon etwas. David weiß nicht, wie groß dieses Heer ist. Und er sagt, okay, 1/3 der Kämpfer bleiben zurück. Obwohl es auch um ihre Frauen und Kinder geht. Und der Rest überquert mit David den Bach. Und dann immer weiter durch die Steppe Judas. Und dann finden sie den Amalekiter. Und den kranken Ägypter, der schon halb tot ist. Und ich kann mir vorstellen, der ist wahrscheinlich schon so halb im Delirium. Und dann sieht er auf einmal die feindlichen Kämpfer. Und da ist es, sag ich mal, es ist schon beeindruckend, dass David jetzt nicht so sagt, okay, den bringen wir als erstes um, sondern dass David in der Lage ist, ihn zu versorgen, dass er wieder zu Kräften kommt und die Sache dann zu einem Happy End führen kann. Und die erfahren auf die Weise, wo die Amalekiter zu finden sind, erreichen am Abend den Platz und am nächsten Morgen, denn greifen sie dann David an und siegen. Nur wenige können entkommen und David und seine Leute bekommen alles zurück. Nicht eine Frau, nicht ein Kind sind verloren. Kein Teil des Diebesgutes fehlt. Und sie sind jetzt darüber hinaus in den umfangreichen Raubbesitz der Amalekiter aus Schaf- und Viehherden und erbeuteten Wertgegenständen. Denn die waren ja nicht nur in Ziklag unterwegs. Was für eine Wendung. David und seine Männer, die nehmen alles triumphierend mit. Vor kurzem waren sie noch niedergeschlagen, trauernd und zornig und jetzt sind sie in Hochstimmung. Vor kurzem wollten sie David noch umbringen, jetzt preisen sie ihn. Wörtlich heißt es, das ist Davids Beute. Also Hosianna und kreuzigt ihn, nur umgekehrt. Der Höhepunkt der Geschichte. Oder doch nicht? Also die kehren wieder um und kommen wieder an den Bach Besor zurück, wo sie die restlichen 200 wiederfinden. Die 200, die auf halber Strecke hatten aufgeben müssen, die 200, die wahrscheinlich ihre mit Blasen übersäten Füße im Wasser kühlen. 200, die am Ende ihrer Kräfte waren, die sich als Versager fühlen, während die anderen 400 Geschichte geschrieben haben. Die springen natürlich auch auf, freuen sich, dass ihre Frauen und Kinder wieder da sind, umarmen sich, küssen sich, freuen sich über den Erfolg, zu dem sie nichts beigetragen haben. Aber was soll jetzt passieren? Unter den 400, die diesen Gewaltmarsch weiter auf sich genommen haben, gibt es Leute, die der Meinung sind, dass die sträuben sich gegen die Vorstellung, ihre Siegesbeute mit den schwächeren Brüdern zu teilen? Reicht es nicht, dass sie ihre Frauen und Kinder zurückbekommen? Und da schaltet sich David ein. Und das ist jetzt der eigentliche Höhepunkt der Geschichte. David legt fest, dass jeder, der an diesem Tag am Bach Besor ist, also die 200, die zurückgekommen sind und die 400, die losgezogen sind, den gleichen Anteil bekommt. Alle sind einander ebenbürtig, alles soll gerecht aufgeteilt werden. Nein, meine Brüder, heißt es, geht nicht so mit dem um, was der Herr uns geschenkt hat. Er hat uns bewahrt und geholfen, den Feind zu besiegen. Jeder bekommt den gleichen Anteil. Diejenigen, die in die Schlacht zogen, bekommen genauso viel wie diejenigen, die das Lager mit dem Gepäck bewachten. Ja, klare Verhältnisse. Im Text werden die Meinungsführer einer ungleichmäßigen Verteilung der Beute böse und nichtsnutzig genannt. Also es sind schon starke Worte für eine Vorgehensweise und die hört sich auf den ersten Blick recht vernünftig an. Nur wer etwas leistet, soll auch etwas bekommen. Hört man heute auch manchmal. Aber was sind denn das für Menschen, die jetzt hier am Bach Besor sind? Die Männer Davids, die Bewohner von Ziklag, die können nicht auf ihre Herkunft stolz sein. Jeder von ihnen ist letztendlich von Gott ohne eigenen Verdienst aus einem unehrenhaften Leben in das Netz von Gottes Fürsorge und Heil gerufen worden. Das waren ja, sage ich mal, vogelfrei, ein bisschen so wie bei Robin Hood, hatte ich ja gesagt. Das waren Leute, die wegen Schulden ihren Grundbesitz halt verloren hatten und David sammelt diese Leute. Vor der erfolgreichen Jagd hatten sie alle noch David umbringen wollen, die 200 und die 400. Und nur durch das Gebet von David und Abiata, dem Glücksfall, dass sie diesen Ägypter gefunden haben und ihn in ihrem Rachedurst nicht einfach umgebracht haben, haben sie ihre Familien zurückerhalten. Alles, was sie erlebt hatten, klar war das anstrengend zu laufen, aber alles, was sie erlebt hatten, war reine Gnade gewesen. Und wie kann man angesichts Gottes Fürsorge so teilen, dass nicht jeder das Gleiche bekommt? David sorgt dafür, dass sich das in der Verteilung der Beute widerspiegelt. Und David erweist sich dadurch in dieser Geschichte als echte Führungspersönlichkeit. Er führt aber nicht also als ein kühler Technokrat. David ist ein leidenschaftlicher Mensch. Alles, was er tut, macht er von ganzem Herzen, egal ob es um Kampf, Musik, Gebet oder Liebe zu Gott geht. Und hier heißt es, dass er an den Menschen, für die er die Verantwortung übernommen hat, aufrichtig interessiert ist. Also, wenn er fürsorglich und sensibel ist gegenüber den Bedürfnissen, dann ist das keine Masche. Es geht nicht darum, dass er es immer möglichst vielen recht machen möchte. Es geht nicht um den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist ja nicht der geringste Widerstand. David hält hier dem Gruppenzwang stand und es geht ihm nicht nur um seine eigene Haut. Er will nicht nur seine eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. David führt mit Mitgefühl. Das ist ja heute nicht mehr unbedingt so angesagt. Heute geht es immer zuerst darum, dass es mir selbst gut geht, dass ich selbst vorwärts komme, dass es nicht auf meine Kosten geht und ich mich selbst finde. Aber gleichzeitig stellt der US-amerikanische Theologe Eugene Peterson fest, er sagt, eine große Ironie unseres Zeitalters besteht darin, dass ausgerechnet die Gesellschaft, die am meisten über Selbstfindung geredet und geschrieben hat, am wenigsten Auswirkungen davon zeigt. Menschen, die von der Kultivierung ihres Selbst besessen sind, haben außer einem Egoismuskult nichts vorzuweisen. Mir fällt in diesem Zusammenhang das Wort von Jesus ein, Lukas 9, Vers 24. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Nur indem wir wegschauen von uns selbst, werden wir uns finden können und uns mit uns selbst versöhnen können. Und David zeigt uns, wie das geht. Er schmiert seinen Leuten nicht nochmal ihre Hinrichtungspläne aufs Brot, sagt jetzt, kommt jetzt mal halblang. Eben wolltet ihr mich noch umbringen und jetzt wollt ihr nicht mit den anderen teilen. Also ganz nüchtern und pragmatisch bezieht er einfach die Leute vom Bach Besor wieder in die Gemeinschaft mit ein, ohne viele Worte zu machen. Ganz selbstverständlich. Und er nimmt damit die Worte Jesus aus Matthäus 11 vorweg, die wir schon vorhin hatten. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist derjenige, der das, was bei David immer so an verschiedenen Punkten vorscheint, konsequent lebt und vorlebt. Und bei Jesus geht das so weit, dass es bis in seinen eigenen Tod reicht, als er am Kreuz für unsere Überforderung, für unsere Mordswut, für unser Versagen, für unser Nicht-mehr-Können, für unsere Schuld stirbt. Und er lädt dich heute ein, jetzt gerade in diesem Augenblick zu ihm zu kommen, weil du bei ihm echtes Mitgefühl findest und die Hoffnung für einen Neuanfang. Ich weiß nicht, wo du dich heute Morgen in dieser Geschichte wiederfindest. Vielleicht gehörst du zu denen, die einen mächtigen Schicksalsschlag haben hinnehmen müssen und die jetzt nicht wissen, wo sie mit ihrer Enttäuschung, ihrer Trauer und ihrer Wut, ja, was sie damit machen können, vielleicht am liebsten irgendwo reinschlagen würden, die Aggression körperlich ablassen würden, aber das würde ja auch nichts ändern. Vielleicht geht es dir aber auch gut, du bist auf der Höhe deiner Schaffenskraft und du bist eher so genervt von den Leuten, die nicht mit dir Schritt halten können. Du hast eine ganz große Vision, weißt, wo es hingeht, du wünschst dir Gleichgesinnte, die mit dir in deinem Tempo vorwärts gehen können. Oder du sitzt heute Morgen am Bach Besor, weil du nicht mehr weiter kannst. Du hast dich bis zu diesem Zeitpunkt immer wieder aufraffen können, bist immer wieder aufgestanden, bist immer weitergelaufen, aber heute Morgen geht es nicht mehr weiter. Und ich glaube, an diesem Bach, da sitzen in unserer Zeit heutzutage recht viele Menschen, erschöpft von Corona und den Veränderungen, die unsere Zeit mit sich bringt. Immer mehr Veränderungen in immer kürzeren Zeiträumen. Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn Davids, der auferstanden ist hier. Er bietet dir durch seinen Heiligen Geist heute Morgen an, dein Anführer zu sein, dein Hoffnungsträger, derjenige, der deine Kraftquelle sein will, derjenige, der dir den Blick für die Menschen um dich herum weitet, der auch an dich und für dich denkt, wenn du ja nicht mehr in der Lage bist, auch nur eine Hand zu rühren. Etwas Besseres kann uns nicht passieren. Nur dann werden wir uns finden, wenn wir ihm nachfolgen. Amen.